Ja, schönen guten Morgen. Bin ich denn? Ja, danke Tina für die Einleitung, ne? Totensonntag, sagen manche, aber wie du schon richtig gesagt hast, ist eigentlich nicht Totensonntag. Der richtige Name ist Ewigkeitssonntag. So heißt es eigentlich wirklich und das drückt das viel mehr aus, um was es geht. Wir wollen uns nicht Gedanken machen über den Tod an diesem Tag oder in der im Kirchenkreis, sondern man macht sich Gedanken über die Ewigkeit. Wenn ich mir Gedanken über den Tod nur mache, dann ist das sehr frustrierend. Dann kann das sehr frustrierend sein. Denn, naja, Tod, alles vorbei. Ich mache mir Gedanken über die Ewigkeit, dann weiß ich, nein, da ist noch was anderes. Es geht noch weiter. Das ist der Schritt weiter und deswegen ist Ewigkeitssonntag ein viel, viel schönerer Name und ist auch viel, viel dem Evangelium viel mehr entsprechend. Über den Tod nachdenken, das ist das eine, aber es macht wenig Sinn und es hilft uns wenig weiter. Wie du schon richtig gesagt hast, ich mache ja weiter in meiner Predigtreihe über den zweiten Korintherbrief und es ist, ich lese ja immer ein ganzes Kapitel und jetzt haben wir das Kapitel 5 heute und wer das schon mal gelesen hat, der weiß, da steckt so viel drin. Oh. Da könnte man eine ganze Predigtreihe, könnte man ein halbes Jahr drüber predigen. Also deswegen seid nicht zu hart in eurer Kritik. Meinen Gedanken gegenüber, es sind nur Teile, die ich rausgreife. Ne? Man könnte noch viel, viel mehr und über viel mehr Dinge sich Gedanken machen und es hängt viel mehr zusammen, als wie ich jetzt gleich versuche auszuführen. Ja, das Neue Testament ist das, es ist der Brief an die Korinther, was ist das? Apostel Paulus, er ist Missionar, er ist Apostel. Apostel heißt übersetzt der Gesandte, das heißt, es ist einer, der geschickt wird von jemandem, von einem Höheren. Er ist geschickt von Gott, geschickt, um das Evangelium zu verkündigen, zu verbreiten, um Gemeinden zu gründen. Das ist ein Missionar, ein Apostel. Das ist die besondere Aufgabe. Nicht jeder ist ein Apostel. Es gibt verschiedene Aufgaben. Es gibt verschiedene Ämter in der Gemeinde. Der eine ist ein Apostel, ein Missionar würde man heutzutage sagen. Ein anderer ist ein Lehrer. Der nächste ist ein Hirte. Ein anderer hat eine sehr seelsorgerliche Gabe. Ein anderer hat die Leitungsgabe und so weiter. Der Apostel Paulus war Missionar und er hat die Gemeinde in Korinth gegründet und entgegen seinem normalen Leben ist er ziemlich lange in Korinth geblieben. Könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte. 1,5 Jahre. Aber kurz nachdem er aus Korinth weggegangen ist, so Leute wie so, die haben ja so Hummeln oder einen Hintern, sagt man auch, ne? Die müssen weiter erzählen, überall hin. Es gibt noch so viele Städte gab noch so viele Städte, wo er hin wollte, ist er weitergezogen, aber kaum war er weg, da gab es Probleme in Korinth. Man hat ihn nicht mehr anerkannt. Man hat irgendetwas gegen ihn gehabt. Man weiß das nicht so ganz genau, was. Man kann es sich so ein bisschen herleiten. Auf jeden Fall, man hat gesagt, na, so einer wie der Paulus, hat der Autorität? Hat er wirklich das? Ist er wirklich von Gott gesandt? Einer mit so vielen Schwächen, ich habe das schon mehrfach gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, also mit der Wiederholung prägt sich auch etwas ein. Mit so vielen Schwächen wie der Paulus, er konnte nicht ordentlich reden, sagt er selber, 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Kapitel 2, bin nicht mit großen Worten gekommen, ich habe da nur so hergestottert, so sagt er das, lest es mal nach. Er war nicht der große Redner, er war so ein Denkertyp mehr und dann war er krank, er hatte eine Krankheit gehabt, ein fahlem Fleisch wird das später genannt, was auch immer das war. Kann so ein Apostel sein? Das sind wichtige Fragen. Daraufhin, nachdem Probleme in Korinth gab, schreibt er seine Korintherbriefe. Und ich habe das ganz bewusst jetzt vorangestellt, weil es geht so ein bisschen auch darum. Ich lese jetzt also, ich habe das Ganze mal so heute mal so gedacht, ich teile die Predigt und Text mal so in zwei Teile ein. Der erste Teil ist Vers 1 bis Vers 10 und ich lese es wieder nach der Guten Nachricht Übersetzung. Lese ich jetzt vor. Wir wissen ja, wenn das irdische Zelt, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper, abgebrochen wird, hat Gott eine andere Behausung für uns bereit. Ein Haus im Himmel, das nicht von Menschen gebaut ist und das Ewigkeit bestehen bleibt. Weil wir das wissen, stöhnen wir und sehnen uns danach, mit dieser himmlischen Behausung umkleidet zu werden. Denn wir wollen ja nicht nackt dastehen, wenn wir den irdischen Körper ablegen müssen. Ja, wir sind bedrückt und stöhnen, solange wir noch in diesem Körper leben. Wir wollen aber nicht von unserem sterblichen Körper befreit werden, sondern in den unvergänglichen Körper hineinschlüpfen. Was an uns vergänglich ist, soll vom Leben verschlungen werden. Wir werden auch in dieses Ziel gelangen, denn Gott selbst hat in uns die Voraussetzung geschaffen. Er hat uns ja schon als Anzahlung auf das ewige Leben seinen Geist gegeben. Deshalb bin ich in jeder Lage zuversichtlich. Ich weiß zwar, solange ich in diesem Körper lebe, bin ich vom Herrn getrennt. Wir leben ja noch in dieser Zeit des Glaubens und nicht in der Zeit des Schauens. Ich bin aber voller Zuversicht und würde am liebsten sogleich von meinem Körper getrennt und beim Herrn zu Hause sein. Weil ich mich danach sehne, setze ich aber auch alles daran zu tun, was ihm gefällt, ob ich nun in diesem Körper lebe oder zu Hause bin beim Herrn. Denn wir alle müssen vor Christus erscheinen, wenn er Gericht hält. Dann wird jeder Mensch bekommen, was er verdient, je nachdem, ob er in seinem irdischen Leben Gutes getan hat oder Schlechtes. Im weiteren Verlauf, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, also das war jetzt der Text, ne? Im weiteren Verlauf des Briefes sagt der Apostel Paulus oder schreibt der Apostel Paulus zum Ende hin, dass er ein Leiden hat, ein körperliches Leiden hat. Kann so jemand Apostel sein? Muss man nicht stark sein als ein Diener Gottes? Muss man nicht von einem Siegeszug zum nächsten Siegeszug eilen können? Kann so jemand, der so schwach ist, eben wirklich gesegnet sein? Mal sagen, ja, was komische Gedanken, aber die Gedanken gab es damals, die gab es in der Kirchengeschichte oft genug und die gibt es heute immer noch. Der eine und andere denkt das immer noch. Sagen wir mal nicht, wenn uns irgendwie was ereilt, irgendein Unglück, irgendein Unfall oder eine Krankheit, dann denkt man ja, habe ich irgendwas falsch gemacht? Es kann sein, möglich ist das. Paulus hatte dieses Fall im Fleisch gehabt. Er hat es immer gehabt, immer wieder. Wir wissen, dass dieser Gedanke, dass man immer, dass alles gut gehen muss, wenn man Christ ist, dass das Unsinn ist. Das wissen wir und doch kommen diese Gedanken immer wieder hoch. Muss es nicht immer gut gehen, wenn ich Christ bin? Wenn ich doch so voll mit dem Herrn lebe, muss es da nicht funktionieren? Im Beruf? In der Familie? In der Karriere? Wo auch immer? Muss ich nicht einen guten Job haben, viel Geld verdienen? Muss ich nicht immer gesund sein? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Diese Gedanken kann man haben. Ich habe mich gerade gestern, hatte ich mich mit jemandem unterhalten, einer Frau, die mir so erzählt von sich, ihrer Ehe, fest im Glauben. Der Mann hat über 40 Jahre, war der Alkoholiker gewesen. Hat trotzdem festgehalten, immer festgehalten. Muss es nicht alles gut gehen? Hat doch von so vielen Tiefen erzählt. Aber Es war ein Strahlen auf ihrem Gesicht, weil sie mit Jesus lebt. Gesagt, ja, ich habe immer festgehalten an ihm. Immer festgehalten. Und wenn mein Mann auch immer ganz tief unten war und ich immer wieder, ich oft gedacht habe, wie kann das denn, ich muss es nicht ein Ende haben? Nein, war immer wieder die Hoffnung durchgekommen. Das ist der Gedanke, der auch letztendlich hinter unserem Text steht. Vers 1 heißt es ja, wir wissen, dass dieses irdische Zelt, in dem wir leben, unser Körper abgebrochen wird. Und dann warten wir auf diese weitere Behausung, das ist dieses Haus im Himmel. Es geht um den Tod. Und das steht jedem an. Ne, wenn man das eine sagt, uns wird es immer gut gehen, dann müsste man ja auch sagen, ja, dann können wir ja auch jetzt schon ewig leben, da brauchen wir ja nicht sterben. Denn das ist der größte Knackpunkt in unserem Leben. Das ist der größte Feind des Lebens. Der letzte Feind des Lebens. Aber den werden wir alle ereilen. Oder der wird uns alle ereilen, sagen wir mal so. Sei denn, der Herr kommt wieder und wir müssen uns nicht ereilen. Dann sind wir glücklich, dann können wir uns glücklich schätzen, dass wir das nicht mitmachen mussten, den Tod oder das Sterben. Das ist gut. Aber ansonsten wird jeder von uns irgendwann mal die Augen zumachen. Und meistens ist das mit Krankheit, mit Schwäche, mit Schmerzen hat das oftmals zu tun, meistens. Die wenigsten ist es vergönnt, einfach die Augen zuzumachen und dann zum Herrn zu gehen, ohne Schmerzen. Es ist von einem Zelt die Rede. Paulus redet von einem Zelt und von einem Haus. Na, was ist ein Zelt? Manche von euch zelten oder haben schon mal gezeltet. Ja, ein Zelt ist einfach nur so eine Plane irgendwie über den Kopf. Ja, da pfeift es rum. Manche geben dann noch ein bisschen mehr Geld aus und die kaufen sich dann ein teureres Zelt und noch ein besseres Zelt und noch ein Innenzelt und ein Doppelzelt und noch mit irgendwie, was weiß ich was, allem für einen Schnickschnack dabei. Aber das Zelt ist ein Zelt. Und was Paulus meint, ist natürlich ein Bild, das Paulus gebraucht. Unser Leben ist ja kein Zelt und jedes Bild, auch biblische Bilder, haben immer ihre Grenzen. Aber was er meint, ist natürlich dieses Zelt, das gehört nicht in die Heimat. Ich baue nicht mein Zelt hier, ich bin jetzt 20 Jahre in Schönbach, ich baue ja nicht ein Zelt hier nach Schönbach und sage, oh, jetzt ja, hier bleibe ich jetzt für die nächsten 25 Jahre. Das meine ich nicht, sondern hier baut man ein Haus, hier gefällt es mir, hier möchte ich meine Heimat haben, es ist schön, hier baue ich mir mein Haus oder ich miete mir eine Wohnung oder wie auch immer, hier bleibt man, da macht man was Ordentliches. Ein Haus, dieses himmlische Haus. Zelt, Vergänglichkeit. Haus, Unvergänglichkeit, das steht da so gegenüber. Unser Leben hier auf der Erde, sie kennzeichnet von Vergänglichkeit. Das Haus in der Ewigkeit, von dem Paulus spricht, das bleibt in Ewigkeit. Natürlich ist es ein Bild, ein Haus fällt auch zusammen, das ist klar. Aber man muss eben im Bild denken. Ne? Darum geht es eigentlich. Dieser Gegensatz zwischen einem Zelt, wo kommt ein Wind und weg ist es, und ein Haus, da kommt ein Wind und bleibt stehen. Vergänglichkeit, Unvergänglichkeit. Unser Leben wird 70 oder 80 Jahre. Na, kennen diesen Spruch, Psalm 90. Die Ewigkeit ist das, auf was es ankommt. Unser Leben auf der Erde ist etwas Vorübergehendes. Und letztendlich ist auch unser Leben hier auf der Erde, ist es nicht unsere Heimat. Es ist nicht da, wo ich meine Heimat habe. Meine Heimat ist im Himmel. Ich habe hier eigentlich nur ein Zelt. Mein Leben. Paulus sagt, der Körper, man kann es eigentlich auch weiterfassen, unser Leben hier, was wir leben, ist es ein Zelt. Und wir gehen hin zu unserem himmlischen Vater irgendwann. Da ist unsere Heimat, da ist unsere Sehnsucht. Wenn man im Urlaub ist, dann, manche sind da, ja, die meisten, ist auch wieder ein Bild natürlich jetzt, ne? Wenn man so unterwegs ist, ist ja schön, aber zu Hause ist doch oft schöner. Und man ist gerne wieder zu Hause, ne? Die Heimat. Man ist gerne wieder zu Hause. Da ist unsere Sehnsucht hin. Das ist, da kennt man jeden Stein, man kennt jede Ecke, da hat man so viele Erlebnisse gehabt. Das ist Heimat. Und wir alle brauchen eine Heimat und sehnen uns nach Heimat. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, trotzdem richten wir uns natürlich hier schön ein auf der Erde. Und ich denke, das ist auch gut so. Jeder sollte das machen und Gott möchte ja, dass Gott hat uns dieses Leben gegeben. Und dieses Leben und auch das irdische Leben zu missachten, ist eigentlich eine Missachtung der Schöpfung Gottes. Und das ist deswegen nicht gut. Wir sollten es schon achten, hochachten. Aber nicht zu hochachten und immer die Priorität richtig setzen. Es ist gut, es ist schön, aber denken wir immer daran, was unsere eigentliche Heimat ist. Alles auf dieser Welt ist vergänglich. Auch die schönsten Dinge sind vergänglich. Da kommt im Frühjahr, kommen wieder die Blumen, erst hier die Schneeglöckchen und sowas, ne, Krokusse und so, blühen auf, wunderschön. Aber alle verblühen sie wieder. Im Mai kommen die Blätter an den Bäumen. Guckt mal raus, sie sind fast alle abgefallen. Und welche Häuser fallen euch ein, die schon 1000 Jahre stehen? Auch das hält nicht. Und selbst die Sphinx hat ihre Nase verloren. Ja, so ist das. Es ist nichts für die Ewigkeit hier auf der Erde. Man denkt, alles festhalten zu können, immer nur das Beste erreichen zu wollen, dann wird man letztendlich frustriert leben und frustriert bleiben. In allem Irdischen, aber auch in allem Ideellen nagt unweigerlich der Zahn der Zeit. Und deswegen verdrängen wir ja auch oft oder gerne, so wie du es gerade auch schon gesagt hast, diesen Gedanken an das Ende, weil es eine Endlichkeit hat. Wir flüchten. Es ist irgendwie eine Flucht und eine Zerstreuung, gibt es ja auch. Wir zerstreuen uns ständig mit Fernseher, mit Handy, mit Computer, mit Sportaktivitäten, mit hier nur noch unterwegs sein, mit, keine Ahnung, 2 Dinge, 3 Dinge auf einmal machen. Warum? Weil wir nicht anhalten können, weil wir nicht anhalten wollen. Wer von euch kann es, sich einfach hinzusetzen und nichts zu tun und einfach nur nachzudenken über das Leben, sich einfach zu freuen, aber auch über das Ende des Lebens nachzudenken, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Wer macht das noch? Das macht man so als Teenager, das macht man als Jugendlicher. Ja, oder wenn man vielleicht mal in eine Krise kommt. Aber es sollte uns eigentlich immer wieder mit begleiten. Wir sollten immer wieder darüber nachdenken. Wir sollten immer wieder nicht die Zerstreuung suchen, nicht die Flucht ergreifen vor dem Leben, vor der Endlichkeit des Lebens, sondern wir sollten uns der Endlichkeit des Lebens auch stellen. Wie Paulus das sagt, unser Leben ist ein Zelt. Und wir sehnen uns danach. Und wir wissen, wir werden eine himmlische Behausung haben. Ja, das ist die Hoffnung, die wir haben. Wir haben viele Menschen, damit haben viele Menschen Schwierigkeiten. Ich lese uns nochmal Vers 7. Wir leben ja noch in der Zeit des Glaubens und nicht in der Zeit des Schauens. Ganz wichtig. Unser Leben geht nicht nur positiv. Es geht auch mal durch Tiefen. Wir leben in der Zeit des Glaubens. Und dann sagst du jemanden, sagst du deinen Freund, deine Familie, deinen Arbeitskollegen, ja, ich freue mich auf die Wiederkunft Jesu. Ich freue mich mal bei ihm zu sein. Und dann sagt er, ah ja, alles klar. Erzähl du mal. Ist schon mal einer wiedergekommen? Und wie sieht es bei dir aus? Ja, aber mir sieht es eigentlich auch nicht so toll aus. Da klappt das eine nicht, klappt das andere nicht. Und so eigentlich wiedergekommen. Ja, hast recht, gesehen habe ich das nicht, diese himmlische Behausung. Wir leben in der Zeit des Glaubens, nicht in der Zeit des Schauens. Ganz wichtig. Wir sehen Positives, wir sehen Negatives. Aber der Glaube, die Hoffnung, und wie gründet die sich eigentlich? Die gründet sich eigentlich nur darauf, dass ich dem vertraue, der hier etwas durchspricht. Der vertraue ich. In jeder Vergänglichkeit steckt auch die Sehnsucht nach der Ewigkeit. Der König Salomo hat es im Prediger geschrieben: Ich habe die Ewigkeit in ihre Herzen gelegt. Prediger 3 ist das. Ewigkeit, die Sehnsucht nach der Ewigkeit ist in unseren Herzen drin. Das wollen wir, das wünschen wir uns. Weil es etwas Göttliches ist. Göttliche Gabe. Ja, auch wenn ich jetzt noch nichts sehe, ich habe die Hoffnung und das ist letztendlich der Glaube. Erinnert euch, womit ich angefangen habe? Das Leiden des Paulus. Aber es ist auch unser Leiden, was beschrieben wird. Auch bei uns geht nicht alles gut. Doch wir sehnen uns ja letztendlich danach, einmal bei ihm zu sein. Das ist gut. So, das war der erste Teil. Der zweite Teil kommt jetzt. Ich lese jetzt die nächsten Verse vor. Das ist 11 bis 21. Das ist ein etwas längerer Text. Ja, schaffen wir. Im Bewusstsein, dass ich dem Herrn Rechenschaft schuldig bin, suche ich Menschen zu gewinnen. Vor Gott habe ich nichts zu verbergen. Ich hoffe, dass auch ihr zu dieser Einsicht kommt, wenn ihr euer Gewissen befragt. Ich preise mich nicht schon wieder selbst an. Vielmehr möchte ich euch zeigen, dass ihr Grund habt, auf mich stolz zu sein. Dann wisst ihr auch, wie ihr die zum Schweigen bringen könnt, die auf äußere Vorzüge stolz sind, aber im Inneren haben sie nichts vorzuweisen. Wenn mich der Geist ergreift und in ekstatische Zustände versetzt, das gibt es auch bei mir, dann geht das nur Gott etwas an. Wenn ich dagegen bei klarem Verstand bin, dann geht das auch euch an. Und ich bin es euch zugute. Denn die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, bestimmt mein ganzes Handeln. Ich halte mir stets vor Augen, einer ist für alle in den Tod gegangen, also sind sie alle gestorben. Weil er für sie gestorben ist, gehört ihr Leben nicht mehr ihnen selbst, sondern dem, der für sie gestorben und zum Leben erweckt worden ist. Darum beurteile ich von jetzt an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Auch Christus nicht, den ich einst so beurteilt habe. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles aber kommt von Gott. Obwohl ich sein Feind war, hat er sich durch Christus mit mir ausgesöhnt und mir den Auftrag gegeben, seine Versöhnungsbotschaft zu verbreiten. So lautet die Botschaft. In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns verkünden. Uns Aposteln hat Christus den Auftrag und die Vollmacht gegeben, diese Botschaft überall bekannt zu machen. Ja, Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen ruft. So bitten wir im Auftrag von Christus. Bleibt nicht Feinde, Gottes Feinde, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Vielleicht ist es ein bisschen, also manche Verse sind so bekannt, die klingen jetzt hier in der guten Nachricht ein bisschen anders, wie man sie so mit Luther so kennt. Gleich lese ich nochmal einen von Luther vor. Ja, zwei Gedanken, die ich aufgreifen möchte, ist Versöhnung. Einmal, was ist Versöhnung überhaupt? Und wie ist es, als Versöhnter zu leben? Das mache ich dann aber relativ kurz. Was ist Versöhnung eigentlich? Versöhnung, ich weiß nicht, wie weit ihr dieses Wort so täglich gebraucht. Meistens ist es ja so, diese theologischen Fachbegriffe gebraucht man jetzt nicht so im Alltag. Versöhnung. Ja, was ist das? Es ist ein Bruch einer Beziehung, der Beziehung des Vaters zu dem Sohn, des Kindes. Sein Beziehungsproblem. Und das rührt her aus 1. Mose Kapitel 3, wo der Mensch gedacht hat, er weiß es besser und er hört lieber auf die Schlange als auf Gott und er nimmt von der Frucht. Und das Ergebnis war, dass die Menschen, Adam und Eva, aus dem Garten Eden verwiesen worden sind. Das Ergebnis war, dass die Beziehung zu Gott zerstört wurde. Das Ergebnis war, dass die Beziehung untereinander auch zerstört war. Und es sind so viele Dinge, die damit einhergehen. Zerstörte Beziehung, vor allen Dingen zerstörte Beziehung zu Gott. Versöhnung, Versöhnung, wieder Sohn werden, Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. Etwas ist zerbrochen. Etwas ist zerbrochen und braucht die Heilung. Die Beziehung Gott-Mensch ist kaputt. Ganze Menschheitsgeschichte ist gekennzeichnet von der Auflehnung gegen Gott. Die Bibel nennt das Sünde. Sünde am Ziel vorbei. Vielleicht erinnert euch der eine oder andere, ich habe vor einiger Zeit über das Wort Sünde gepredigt. Am Ziel vorbei. An den Gedanken Gottes vorbei. An dem Willen Gottes vorbei. Das ist Sünde. Das Ziel vorbeigeschossen. Gelebt, ja. Aber nicht ins Ziel gekommen. Beim Fußball ist das klar. Wenn ich daneben schieße, habe ich daneben geschossen. Das ist kein Tor. Da kann ich sagen, ja, ein halber Meter daneben, 10 Zentimeter daneben, an die Latte gekommen und abgeprallt. Ja, war doch fast. Nein, da wissen wir ganz klar, nee, das ist, kannst du 100 Mal gegen die Latte schießen. Wenn du nicht gewinnst, gewinnst du nicht. Wenn du nicht einmal den Ball da reinschießt in das Netz, ja, dann hast du nicht gewonnen. Punkt. Und so ist es auch bei uns. Am Ziel vorbei. Ist vorbei. Auch wenn es knapp vorbei ist, du kannst wunderbar leben, du kannst ein ganz toller Mensch sein. Wenn du nicht ins Ziel reinkommst, wenn du nicht in dem Willen Gottes lebst, wenn du nicht diese Versöhnung angenommen hast, dann bist du vorbei. Beim Fußball sagen wir, ja, klar, ist so. Im Leben mit Gott ist das auch so. Auch knapp vorbei ist vorbei. Und deswegen, weil die ganze Menschheitsgeschichte voll ist von Sünde. Und mein Leben, dein Leben, unser aller Leben, ist es eigentlich von morgens bis abends immer wieder fallen wir hin, immer wieder lehnen wir uns auf. Deswegen ist Jesus gekommen. Weil er diese kaputte Beziehung zwischen uns und Gott, weil er die heilen möchte, versöhnen möchte. Er möchte sie wieder ganz machen, diese Beziehung. Beziehung, Versöhnung schaffen kann nur Gott. Ist alles bereit? Lest den Text zu Hause nochmal durch. Wie gesagt, die Zeit rennt mir, sonst rennt sie davon. Steht so viel drin. Lest den Text zu Hause nochmal. Nun, vielleicht lest das auch mal nach Luther oder nach Elberfelder hier. Na, das ist, man entdeckt noch viel mehr da drin. In dem Text steht drin, die Versöhnung ist geschehen mit Christus. Ja. Wunderbar. Toll. Aber Es steht auch drin, du musst sie ergreifen. Musst sie angreifen, musst sie annehmen. Lass dich versöhnen mit Gott. Die Bibel nennt das Bekehrung. Dich zu Gott hin bekehren. Dein Leben umdrehen. Zu Jesus hin, zu Gott hin. Sagen, hier bin ich. Ich stelle mich in dein, unter dein Kreuz und danke, dass du alles gemacht hast. Nennt die Bibel Bekehrung. Ein anderes Wort wäre zum Beispiel Neugeburt. Was von Neuem geboren werden. Das ist die Sicht Gottes. Du kannst dich nicht selber gebären. Gott, das ist das Werk Gottes. Du kannst dir nicht selber den Heiligen Geist geben. Mit dem steht auch da drin in dem Text, habt ihr vielleicht noch im Kopf, der uns als Pfand gegeben ist, als Anspruch. Den gibt Gott. Die Erlösung gibt Gott. Heilig wirst du durch Gott. Hatte ich mein Handy dabei, ja. Hatte ja so in meinem Status. Manchmal mache ich sowas, dass ich auch einen Status. Ich lese euch den nochmal vor. Wenn ich sowas mache, dann ist das immer der nächste Predigttext. Und ich fand das so schön, deswegen habe ich den genommen. Ich habe die Tage, vor 2 oder 3 Tagen habe ich in meiner Bibel, oder in einer von meinen Bibeln, ich habe eine ganze Reihe, so rumgeblättert, und ganz am Ende, die letzte Seite, am Ende der Offenbarung, Kapitel 2 und 2, ist schon alles vorbei und dann ist ein Strich, Ende der Bibel und dann kommt dieser Vers. Da heißt es, das ist eine andere Rechtschreibung jetzt, darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, ist es alles neu worden. Ja, darum geht es. Genau darum. Darum ist jemand in Christus. Es ist eine neue Kreatur. Etwas Neues ist geworden. Oder alles ist neu geworden, sagt Luther. Im Prinzip ist es es ist was komplett Neues. Manche sagen, ja, das stimmt doch gar nicht, was Luther da sagt. Nein, er meint das richtig. Es ist etwas komplett Neues entstanden. Heißt das jetzt, dass Christen bessere Menschen sind? Dass Christen alles richtig machen? Schön wär's, aber das machen wir nicht. Und schon unsere Erfahrung sagt das und lehrt uns das, dass das so nicht ist. Und wieder Luther sagt es einmal, diesen alten Menschen, diesen alten Adam will ich ersäufen. Ersäufen. Aber der Mistkerl, der kann schwimmen. Finde ich immer so witzig, so nett, ne? Ja, es ist so. Natürlich ist alles neu, aber er kann schwimmen. Es gibt leider, wirklich sagen, leider sehr groß geschrieben, wirklich schlimme Christen. Sehr schlimme Christen. Es gibt Christen, die Frauen, Kinder schlagen, die am liebsten alle Leute hier abknallen würden und die in heiligen Krieg ziehen wollen. Und es gibt, die nur meckern, die andere Leute schlecht machen und die über andere herziehen, die Lügen verbreiten. Und das gibt es. Ja, das gibt es leider. Und es ist wirklich ein ganz großes Elend, ist das, dass es das gibt. Aber es gibt es. Es ist nicht das, was die Bibel meint. Es ist alles neu geworden. Ich habe so ein Bild. Es ist, der Stand ist neu geworden. Ich habe das mir gedacht, wie kann ich das am besten erklären? Und ich gebrauche ein altes Bild, weil ich denke, dieses alte Bild passt ganz gut. Das ist das Bild des Königs. Warum ist jemand, ein König, ein König? Weil er eine Krone aufhat, einen Hermelinmantel, wunderschön, ein Zepter in der Hand, von der anderen den Reichsapfel oder so. Ist er deswegen ein König? Nein. Deswegen ist er nicht ein König, sondern weil er eingesetzt worden ist. Mal irgendwie durch Geburt oder durch ein Bischof oder keine Ahnung, wie das früher so gewesen ist. Er ist auf jeden Fall irgendwie eingesetzt worden. Nicht aus sich und nicht das Äußere macht es. Und nicht das Äußere, ja, und so ist ja auch in manchen Geschichten und manchen Märchen so, dann zieht der König so die Krone ab und macht sich so ein Bettlergewand an und geht dann so durch die Stadt oder durch sein Land und guckt, wie geht's denn meinen Untertanen und so, ne? Ist er deswegen kein König? Doch, er ist König. Auch mit Bettlergewand, weil er eingesetzt worden ist. Er hat den Stand bekommen. Das ist eben dieses, um was es geht. Er ist und bleibt der Souverän, mit der Krone oder ohne die Krone. Auf dieser Grundlage schreibt Paulus von seinem Leben, warum er evangelisiert, also Menschen von Jesus erzählt. So bitten wir im Auftrag von Christus, bleibt nicht Gottes Feinde, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir sind versöhnt und das, was wir tun müssen, wir müssen es annehmen. Versöhnung ist schon da, aber wenn du es nicht annimmst, dann nutzt dir die Versöhnung nichts. Wie macht man das? Wir gehen ins Gebet und sagen, Herr, hier bin ich, ich möchte gerne und ich stelle mich jetzt darunter und ich möchte die Versöhnung annehmen, bitte, tilge du meine Schuld und ich möchte mich darunter stellen und dass der Vater im Himmel nicht meine Sünde sieht, sondern dich sieht und dahinter sieht er mich und du immer wieder vor mir stehst, dass du die Brille bist, durch die Gott mich sieht. Christus hat versöhnt und Lazo, lass dich versöhnen. Wenn du das noch nicht bist, versöhnt. Du denkst, du hast es noch nicht ergriffen, dann mach es doch heute. Ne? Dann geh einfach ins Gebet und sag, Herr, hier bin ich. Ich möchte deine Hand erfassen. Und wenn du nicht dich traust oder denkst, oh, wie geht das jetzt und mache ich das jetzt richtig, dann geh auf einen zu, wo du weißt, wo du Vertrauen zu hast. Und sag einfach, hier, kannst du mir mal helfen? Ich will auch gerne so versöhnt leben. Möchte auch ein Versöhnter sein. Möchte auch gerne die gute Beziehung zum himmlischen Vater haben. Dann kann man auf jeden Fall helfen. Es ist ganz einfach. Amen.